Ein Hinweis vorweg. In dieser Folge sind Berichte über Gewalttaten gegen Frauen und zum Teil detaillierte Darstellungen von Verletzungen enthalten. Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos. Eine True Crime Podcast Miniserie.
Hallo Nina.
Hallo Dennis. Und hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Heute haben wir beide viel vor, denn die Ereignisse im East End beginnen sich im September 1888 wirklich zu überschlagen. Nur 8 Tage nach dem Mord an Mary Ann Nichols, von der wir in der letzten Folge gehört haben, wird Annie Chapman getötet. Und ihre Geschichte wollen wir heute erzählen. Dann betritt auch noch Lederschürze unsere Bühne, denn das war der erste Name, den der phantomhafte Frauenmörder bekam. Und damit nicht genug. Auch Jack the Ripper wird in unserer heutigen Folge geboren und wir betrachten jenen Brief, mit dem es geschah. Also fangen wir an.
Über Annie wissen wir tatsächlich relativ viel, im Vergleich zumindest. Annie wurde im September 1840 oder 41 geboren, so ganz sicher weiß man das nicht. Man weiß aber, dass ihr Vater George Smith war und der war ein Soldat im 2. Regiment der Royal Life Guards. Das sind diese Herren, die die Königin bewachen, die kennt man auch heute noch, damit wird so gerne Fotos gemacht mit diesen tollen Uniformen, die die anhaben, die auch gerne auf den Pferden sitzen. Ihre Mutter war Ruth Chapman, zur Zeit ihrer Geburt allerdings noch nicht, denn als Annie geboren wurde, waren die beiden noch nicht verheiratet. Die heirateten erst 1842 und sollten im Laufe ihrer Ehe insgesamt 5 Kinder bekommen. Annie war davon, wie gesagt, das älteste und vor der Ehe geboren. Und das war zur damaligen Zeit tatsächlich ja gar nicht mal so ohne, ne? Also das war für die Kinder, die in so einer Situation waren, häufig ein Problem.
Ja.
Wir wissen dann wieder, wie immer, nicht so fürchterlich viel über Annies früheste Jugend. Das ist normal, das ist immer etwas, das in der Geschichte so ein bisschen untergeht. Und treffen ihre Familie dann wieder, als ihr Vater die Armee verlässt im Jahre 1861 oder 62 und dann als Hausangestellter, also Servant, arbeitet. Im Alter von 28 heiratet Annie dann, und zwar den Kutscher John Chapman. Sie leben offenbar erstmal bei Annies Eltern in Brompton und nachher ziehen sie häufiger um, weil ihr Mann eben häufiger seine Arbeitsstelle wechselt. Die beiden bekommen auch mehrere Kinder zusammen. Wie viel? Das ist ein bisschen umstritten. 3 auf jeden Fall. Sie könnten auch noch mehr Kinder gehabt haben. Das wäre zur damaligen Zeit nicht ungewöhnlich gewesen, dass die eben das Säuglingsalter nicht überlebten. Das wissen wir nicht 100% genau. 1880 dann findet John eine Anstellung als Kutscher in Clure. Das ist in der Gegend von Windsor. Und dort zieht die Familie dann auch auf das Anwesen der Dienstherren und hat da ein kleines Cottage, in dem sie ein sehr angenehmes Leben führen können. Und da bekommt Annie auch ihr letztes Kind, nämlich John Alfred. Der wird 1880 geboren und kommt mit einer körperlichen Behinderung zur Welt. Wahrscheinlich ist er gelähmt und sollte später dann auch in eine medizinische Einrichtung kommen. Zu dieser Zeit, also als sie da auf diesem Anwesen leben, ist Annie bereits eine Trinkerin. Auch sie fällt der Alkoholsucht anheim. Und das ist wohl relativ heftig. Also sie ist da in der Gegend um dieses Anwesen herum unterwegs und fällt unangenehm auf und eskaliert noch weiter, als dann am 21. November 1882 die erstgeborene Tochter des Paares, Emily Ruth, im Alter von nur 12 Jahren an einer Hirnhautentzündung stirbt. Und damit gerät Annies Trunksucht völlig außer Kontrolle. Obwohl es wohl so ist, dass sowohl sie als auch ihre Familie wirklich versucht haben, was dagegen zu unternehmen. Also sie war sich schon auch im Klaren darüber, dass das sehr problematisch war. Denn, und das muss man sagen, Annie kommt aus einer Familie, die sich an der Schwelle zur Mittelschicht befindet. Also das ist eine Familie, die sozial nicht allzu schlecht gestellt ist und sich wirklich gerne auch eher als Mittelschichtfamilie versteht. Deswegen ist Annie auch die einzige der Frauen, über die wir hier sprechen, von der wir ein Foto aus besseren Tagen haben. Und zwar zeigt sie mit ihrem Ehemann in so einer typischen Pose, das kennt ihr bestimmt alle, in dem sie auf einem Stuhl sitzt und er steht hinter ihr und hat ihr so eine Hand auf die Schulter gelegt. Beide sind sehr hübsch gekleidet und sie tragen Insignien, die sie als Mitglieder der Mittelschicht identifizieren. Man sieht also, man legte Wert darauf, dass man als Teil dieser Gesellschaftsschicht gesehen wurde. Das wundert ja auch nicht nach allem, was wir schon besprochen haben. Das ist wirklich ein ganz schönes Beispiel dafür auch und irgendwie sehr charmant.
In letzter Zeit sind häufiger Bilder aufgetaucht von vermeintlichen Ripper-Opfern, Fotos von Lebzeiten. Aber die wurden mittlerweile alle, oder es wurde bei allen widerlegt, dass die Opfer auf den Bildern dargestellt wurden. Insofern bleibt Annie Chapman die einzige, von der wir ein Foto zu Lebzeiten haben.
Ja, ganz genau. Und das ist auch kein Wunder. Denn damals war es jetzt nicht so gewöhnlich, dass man ein Foto einfach so machen konnte.
Ja, das ist auch eine Preisfrage, ne?
Ja, total, genau. Und das ist an sich schon ein Zeichen dafür, dass es der Familie wirklich gut ging. Abgesehen davon, wie man sich da darstellt. Allein die Tatsache, dass das Bild existiert, ist erwähnenswert.
Ja.
Aber zurück zu Annie. Wie gesagt, hat sie ein großes Problem mit dem Alkohol, das auch nicht besser wird. Und deswegen begibt sie sich in das Spellthorn Sanatorium für Frauen, um da von ihrer Trunksucht geheilt zu werden. Das scheint auch zu funktionieren und sie kehrt schließlich zurück nach Hause und ihr geht es wohl deutlich besser. Dieser Zustand hält aber nicht lange und schließlich hat sie einen Rückfall und die Trunksucht kehrt zurück, schlimmer als je zuvor. Weil sie so negativ auffällt in der ganzen Gemeinde, verlangen Johns Arbeitgeber schließlich von ihm, sich zu entscheiden. Entweder er bleibt auf dem Anwesen und kann weiter seiner Arbeit nachgehen und für seine Kinder sorgen. Oder er bleibt bei seiner Frau, dann müssen sie aber alle das Anwesen verlassen. Und so entscheidet John sich für die Kinder und für die Arbeit und Annie muss gehen. So kommt es also zur Trennung und wie schon in den Fällen, die wir vorher besprochen haben, zahlt John seiner Frau Unterhalt und zwar 10 Schilling pro Woche.
Genau, Annie ging nach London zurück, die Kinder blieben beim Vater und erhielten auch nachweislich eine ganz gute Ausbildung.
Und an dieser Stelle hätte Annie ja wahrscheinlich auch zu ihrer Familie gehen können, ne? Also sie hätte ja zu ihrer Mutter, ihren Schwestern gehen können. Da entscheidet sie sich aber dagegen. Warum das so ist, wissen wir nicht, aber es ist zumindest auch beachtlich. Stattdessen geht sie ins East End, wo wir sie dann wieder treffen.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, diese 10 Schilling, die sie jede Woche bekam, blieben irgendwann aus, denn ab 1886 verschlechterte sich auch nachweislich der Gesundheitszustand ihres Mannes. Er musste seine Arbeit in Clua aufgeben und starb am 25. Dezember 1886 an Leberzirrhose und Bauchwassersucht.
Anders als in den Fällen davor streicht John seiner Frau den Unterhalt nicht, obwohl sie mit einem anderen Mann zusammenlebt, nämlich dem Siebmacher Jack Civy. Und das ist schon mal bemerkenswert. Also es scheint wohl so zu sein, auch nach Annies eigenen Erzählungen, dass die beiden sich wohl auch sehr gerne mochten und auch weiterhin gerne mochten. Also die Trennung war wohl eben aufgrund der Umstände zustande gekommen. Sie soll auch sehr, sehr geweint haben, als sie vom Tod ihres Mannes erfuhr. Noch eine Tragödie in ihrem Leben, von denen hatte sie ja schon einige gehabt.
Etwa im Sommer 1888 zog Annie in die Crossinghams Gemeinschaftsunterkunft in der Dorset Street, wo sie sich ein Doppelbett für 8 Pence pro Nacht mietete. Die Dorset Street, da werden wir noch häufiger von hören, war auch bekannt als die schlimmste Straße Londons. Muss also nicht nur einen ziemlich üblen Ruf gehabt haben, sondern muss wirklich in der Tat ziemlich übel gewesen sein.
Mhm.
War aber auch von den ganzen Doss-Houses und Unterkünften, die es da gab, geprägt.
Nachdem jetzt der Unterhalt von John Chapman wegfällt, trennt sich relativ kurz danach auch Jack Civy von Annie. Warum das so war, können wir natürlich nicht sagen, aber man könnte vermuten, es hat vielleicht auch finanzielle Gründe gehabt.
Obwohl Annie im East End als Annie Civy bekannt war, kamen jetzt noch neue Spitznamen zu, und zwar Dark Annie und Emily Annie.
Sie hatte wohl auch oftmals ein bisschen schwermütiges Gemüt. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass der Tod ihres Mannes sie auch sehr mitgenommen hat. Also.
Genau. Aber niemand hat eigentlich schlecht über sie gesprochen, das fällt auch auf. Also wir haben ja schon von einigen Damen gehört, die auch sehr ausfallend oder gewalttätig wurden. Die meisten Mieter, Mieterinnen oder auch Verwalter von den Unterkünften, die sie kannten, haben Annie als harmlose Seele bezeichnet und ihre größte Schwäche war wohl in der Tat ihre Vorliebe für Alkohol. Sie hat eine langjährige Freundin auch gefunden in einer Unterkunft namens Amelia Palmer Und sie sagt auch über sie, sie sei immer sehr fleißig und wenn sie nüchtern war, auch eine sehr kluge kleine Frau gewesen. Sehr respektabel und habe nie eine unflätige Sprache gebraucht.
Da hat sie auch so ein schönes Zitat der Nachwelt hinterlassen, nämlich, dass Annie ein industrious little body gewesen sei, also ein sehr strebsamer kleiner Körper. Das ist ganz interessant, weil Annie auch wirklich eine kleine Frau war. Sie war nur 1,52 Meter groß, eher kompakt in ihrer Erscheinung und hatte blaue Augen und dunkles Haar, also eine ja sehr nett aussehende Frau. Allerdings muss man sagen, dass sie im Jahre 1888 schon deutlich von Spuren einer Krankheit gezeichnet war. Dazu kommen wir aber später noch.
Wie viele Frauen in der Gegend ergänzte Annie ihr kärgliches Einkommen vermutlich mit Häkelarbeiten. Sie hat wohl auch künstliche Blumen hergestellt und verkauft. Inwieweit sie sich prostituieren musste, wissen wir nicht. Auf jeden Fall muss es für sie schwer gewesen sein, über die Runden zu kommen, nachdem diese 10 Schilling von ihrem Mann ausblieben nach seinem Tod.
Genau, wir wissen aber auch, dass sie versuchte, Gegenstände oder Geld von ihrer Familie zu bekommen. Es wird auch immer wieder berichtet, dass sie dahin gegangen ist, dass sie die, naja, angebettelt hat oder darum gebeten hat, sie zu unterstützen. Also vielleicht ist da auch ein bisschen was rumgekommen.
Nach diesem Jack Civi hatte sie auf jeden Fall noch Kontakt, regelmäßigen Kontakt zu 2 weiteren Männern. Einmal Harry the Hawker und Ted the Pensioner Stanley. Dieser Stanley war Maurer und lebte in Whitechapel und verbrachte wohl oft die Wochenenden von Samstag bis Montag bei Annie in ihrer Unterkunft. Denn ich hatte ja gerade schon gesagt, sie hat sich da ein Doppelbett gemietet. Und Stanley bestritt auch späteren Aussagen vehement, sie eigentlich groß gekannt zu haben und Annie, wenn höchstens überhaupt nur 1 oder 2 Mal besucht zu haben, was aber der Unterkunftsverwalter bestritt. Wie auch immer ihre Beziehung wirklich zu diesem Ted Stanley gewesen ist, wissen wir nicht. Aber es scheint zumindest der Grund gewesen zu sein von einem Streit, von dem wir heute noch wissen. Und der auch Folgen für Annie hatte, von dem wir hier mal ganz kurz berichten möchten.
Ja, es ist nämlich so, dass dieser Pensioner nicht nur mit Annie eine Beziehung welcher Art auch immer hatte, sondern auch mit einer anderen Dame, die im gleichen Dosshaus untergekommen war, nämlich einer gewissen Eliza Cooper. Und die beiden Frauen sind wohl ziemlich heftig aneinander geraten. Vielleicht auch aufgrund dieser geteilten Liebschaft im Hintergrund, man weiß es nicht. Es gibt widersprüchliche Aussagen dazu, welche Gründe es für den Streit gab.
Auf jeden Fall im August 1888 gab es polizeiliche Ermittlungen sogar zu diesem Streit, dass Eliza Cooper Annie wohl ein Stück Seife geliehen hatte, was Annie wiederum an ihren Ted Stanley weitergegeben hatte. Und in den folgenden Tagen bat Eliza Annie immer wieder, ihr doch die Seife zurückzugeben. Aber Annie wies sie ab und das steigerte sich wohl so weit, dass Annie ihr irgendwann verächtlich einen halben Penny auf den Küchentisch warf und sagte, hier geh und hol dir deine Seife für einen halben Penny. Also es war ordentlich Strom in der Tapete und diese Feindseligkeit war auch noch deutlich spürbar, als die beiden Frauen sich einige Tage später im Britannia Pub, das ist ein Pub, von dem wir auch nochmal hören werden, der sich am Rand der Dorset Street befand. Dort trafen beide wieder aufeinander und Annie schlug Eliza ins Gesicht und Eliza revanchierte sich, indem sie Annie erst aufs Auge und dann auf ihre Brust schlug. Diese Verletzungen waren wohl so stark, also die muss gut zugeschlagen haben, dass man die Prellungen und die Verletzungen auch einige Wochen später noch bei der Obduktion von Annies Leiche sehen konnte. Das allerdings war nicht so schlimm, denn was auch festgestellt wurde, war, dass Annie schon sehr fortgeschritten an ihrer Lunge und an ihrem Gehirn erkrankt war. Und auch wenn sie es selber wahrscheinlich nicht wusste, sie starb bereits und hätte wohl auch nur noch wenige Wochen zu leben gehabt.
Obwohl sie schon gelitten hat. Also, dass es ihr körperlich nicht gut geht, das wurde schon klar in den Tagen und Wochen vor ihrem Tod. Am 3. September zum Beispiel trifft Annie ihre Freundin Amelia Palmer in der Dorset Street und zeigt ihr dabei diesen Bluterguss an der Schläfe und die Verletzung auf ihrer Brust und erzählt ihr eben von diesem Streit, von diesem Kampf mit Eliza Cooper. Und da erwähnt sie zum Beispiel auch nochmal, dass sie bei ihrer Schwester versuchen wollte, ein bisschen Geld bzw. Stiefel zu bekommen.
Mit den Stiefeln wollte sie zum Hopfenpflücken gehen. Auch das werden wir in der nächsten Folge nochmal hören. Es war in den 1880er Jahren gang und gäbe, dass sich viele Bewohner Londons aufs Land begaben. Man spricht von 50.000 bis 60.000 Menschen, die pro Saison zur Hopfenernte von London nach Süden zogen.
Ja, das ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich, ne? Das kennt man ja heute noch, dass Erntehelfer für eine begrenzte Zeit irgendwo angestellt sind und dann eben bei bestimmten Ernten halfen. Und in diesem Fall war das eben die Hopfenernte, die da sehr im Vordergrund stand.
Wir wissen aber, dass sie diese Stiefel nicht bekommen hat. Und auch wenn sie wahrscheinlich ihre Schwester aufgesucht hätte, wäre sie körperlich gar nicht mehr in der Lage gewesen, diese Strecke aus London zurückzulegen.
Ja, denn wir wissen, dass am 4. September, also einen Tag später, Amelia Palmer Annie nochmal trifft, und zwar in der Nähe der Christchurch in Spitalfields. Und da fällt der Freundin schon auf, dass Annie unglaublich schlecht aussieht. Also sie ist blass und wirkt krank und schwach. Und sie fragt sie dann auch, ob sie was gegessen habe, und Annie erklärt ihr, dass sie nichts gegessen oder getrunken habe, kein Geld verdienen konnte, weil sie sich viel zu schwach fühlte, irgendwas zu tun. Also schon eine sehr dramatische Situation.
Am 5. und 6. September wissen wir von dem Verwalter Timothy Donovan, der dieses Doss-Haus, dieses Crossinghams, in dem Annie sich eingemietet hatte, führte. Von ihm wissen wir, dass sie sich dort kein Bett gemietet hatte. Wir wissen nicht, ob sie möglicherweise in ärztlicher Behandlung war und möglicherweise in einer Krankenstation eines Arbeitshauses oder vielleicht sogar vom London Hospital war. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sie sich auf jeden Fall dort irgendwo Medikamente geben ließ. Denn diese Medikamente finden wir später wieder in dem Doss-Haus.
Einen Tag später, am 7. September, trifft Amelia Annie wieder, und zwar gegen 17 Uhr in der Dorset Street. Annie ist zu diesem Zeitpunkt nüchtern und Amelia möchte wissen, ob sie vielleicht gerade auf dem Weg ist, auf dem Stratford Market ihre Waren zu verkaufen, also diese kleinen Häkelarbeiten, die sie anbot. Aber Annie sagt ihr, dass sie sich zu krank fühle, um irgendwas zu machen. Und sie sieht auch wirklich sehr, sehr schlecht aus. Das betont Amelia auch später in ihrer Aussage immer wieder. Aber Annie ist sehr tapfer oder resigniert und sagt zu Amelia, dass es keinen Sinn habe, aufzugeben. Und dass sie sich zusammenreißen müsse und Geld auftreiben in irgendeiner Weise. Sonst habe sie eben keine Unterkunft für die Nacht.
Genau, und um 23.30 Uhr kehrt Annie auch in der Tat wieder in ihre Unterkunft zurück. Und fragt, ob sie, weil sie ja gerade kein Bett dort mietet, sie sich trotzdem in der Küche aufhalten dürfe. Was sie auch darf. Und dort trifft sie auf den Mieter Frederick Stevens, der für uns als Zeuge in den Ermittlungen wichtig ist. Denn er kam gegen 0.10 Uhr in die Küche und traf dort auf Annie, die wohl schon leicht angetrunken war. Und konnte auch bezeugen, dass Annie die Küche erst um 1 Uhr wieder verlassen hat. Kurze Zeit später kam nach Frederick Stevens ein weiterer Mieter ebenfalls in die Küche, und Annie erzählte diesem, sie sei in Vauxhall gewesen, um Geld von ihrer Schwester zu holen, und habe sogar 5 Pence erhalten. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Wenn es stimmt, hat sie das Geld wahrscheinlich bereits wieder ausgegeben, und das könnte auch erklären, warum sie leicht angetrunken war. Zumindest wurde später bei ihrer Leiche kein Geld gefunden. Auf jeden Fall sah aber dieser Mieter, mit dem sie sich unterhielt, wie Annie eine kaputte Pillenverpackung aus ihrer Tasche nahm, die völlig auseinanderfiel, und sie ging zu einem Kaminsims, wo ein zerrissener Briefumschlag lag, in den sie dann die Pillen legte. Und dieser Briefumschlag mit den Pillen wurde auch später bei ihr gefunden.
Genau, und dieser Mieter sieht dann auch, wie Annie gegen 1 Uhr die Küche verlässt und nimmt an, dass sie zu Bett gegangen sei. Aber sie kehrt nur eine halbe Stunde, 35 Minuten später zurück. Und es könnte sein, dass sie in dieser Zeit, also in dieser halben Stunde, in der Notaufnahme des London Hospitals in Whitechapel war, um dort Medikamente zu bekommen, weil es ihr dermaßen schlecht ging und sie sich so schlecht fühlte.
Genau, auch das könnte die Herkunft der Medikamente, die man bei ihr gefunden hatte, erklären. Und damit meinen wir jetzt nicht die Pillen in diesem Briefumschlag, sondern es wurde ein Medikamentenfläschchen gefunden.
Genau, dann isst Annie noch eine gebackene Kartoffel in der Küche des Crossingham Lodging Houses, was der Nachtwächter John Evans bestätigt. Denn der war zu ihr gegangen, weil er das Geld für die Nacht eintreiben wollte, also das sogenannte Bettgeld. Aber das hat Annie nicht. Und so sucht sie Timothy Donovan, also den Verwalter der Unterkunft, auf, um ihn, darum zu bitten, ihr für die Nacht ein Bett auf Kredit zu geben. Denn wie gesagt, es geht ihr sehr, sehr schlecht. Sie ist gesundheitlich angeschlagen und sie kennt ja die Leute und versucht das eben auf diesem Weg. Er lehnt das aber ab, und so muss sie dann doch nochmal los und versuchen, irgendwo Geld aufzutreiben. Sie bittet ihn aber, das Bett für sie frei zu halten, denn sie würde bald zurückkehren. Sie macht sich also auf den Weg aus der Unterkunft, steht noch einen Moment in der Tür, was von Zeugen beobachtet wird, und geht dann in Richtung Spitalfields Market. Da ist es so irgendwo zwischen 1:45 und 2 Uhr nachts am 8. September.
Knapp 3 Stunden später, gegen 4.45 Uhr, ist John Richardson auf dem Weg zum Spitalfields Market. Dabei kommt er in der Hanbury Street 29 vorbei. Das ist das Geschäft seiner Mutter. Dort werden Verpackungskisten, also einfache Kisten, um Waren zu transportieren, hergestellt. Das Gebäude in der Hanbury Street steht heute leider nicht mehr, aber es war so um 1740 erbaut, also schon recht alt, 3-stöckig und 2 Zimmer tief.
Ja, das hatte deutlich schon bessere Zeiten gesehen, diese ganze Gegend da.
September 1888 lebten dort 17 Personen. Das hört sich erstmal viel an, aber damit war es weit weniger überbelegt als ähnliche Wohnhäuser in der Gegend. Und wenn man durch die Tür hindurchging, gelangte man in einen sehr engen Flur, von dem aus links eine Treppe in den ersten Stock führte. Wenn man sich rechts hielt, kam man am Ende in der rechten Wand an einer Tür vorbei, die in eine Küche führte. Und geradeaus führte eine dritte Tür in den Hinterhof. Das war auch der einzige Zugang zu diesem Hinterhof. Weder die Vordertür noch die Hintertür des Hauses konnten abgeschlossen werden oder wurden auch abgeschlossen, denn wir haben das mehrfach schon erwähnt, wir haben immer gesagt, das East End kannte keine wirklichen Tageszeiten. Das heißt, auch da in solchen Gebäuden war es üblich, dass zu allen Tag- und Nachtzeiten Personen durch das Haus gingen, auf ihrem Weg zur Arbeit oder nach Hause kamen. Und das führte auch dazu, dass bereits einige Monate zuvor im Keller, der im Hinterhof lag, eingebrochen worden war und auch Werkzeug gestohlen wurde. Jetzt war dieser John Richardson auf seinem Weg zum Spitalfield Market, ist er da in der Hanbury Street eingekehrt und wollte einmal schauen, ob diese Kellertüren gesichert sind, dass das nicht nochmal passiert. Gelegentlich kontrollierte er aber auch das Haus selbst, da auch die Durchgänge und die Treppen immer wieder von Prostituierten mit ihren Freiern aufgesucht wurden.
Das ist, wie wir ja auch schon in den vorherigen Folgen gesagt hatten, üblich gewesen, ne? Dass man sich zurückzog in solche versteckten Winkel. Nicht nur die Prostituierten und ihre Freier, sondern zum Beispiel auch die obdachlosen Menschen, um da zu schlafen.
Genau. Richardson öffnete also die Tür in den Hinterhof, die nach außen aufschwang, musste dann 3 Steinstufen hinabsteigen und wandte sich dann nach rechts und kontrollierte den Zugang zum Keller, der abgeschlossen war. Dann setzte er sich nochmal ganz kurz auf die Treppe, da so ein Stück Leder ihn an seinem Stiefel störte, und er zog ein Messer aus der Tasche und entfernte dieses Stück. Das alles hat nur wenige Minuten gedauert. Er selber gab an, vielleicht nicht länger als 3 Minuten. Dann verließ er das Haus wieder und ging zu seiner Arbeit.
Wie gesagt, das ist so circa 4:45, also 4:45 bis 4:50.
Ja. Um 4:45 stand der Tischler Albert Kadosch auf. Dieser wohnte im Nebenhaus in der Hanbury Street Nummer 27. Und er ging auch hinab in seinen Hinterhof, um sich zu erleichtern. Als er wieder ins Haus zurückkehren wollte, hörte er hinter dem Zaun und damit auf dem Grundstück von Nummer 29, wo, ja, ich sag mal, eine gute halbe Stunde zuvor noch John Richardson gewesen war, eine Stimme, die Nein sagte. Er ging wieder ins Haus hinein, musste allerdings wenige Minuten später erneut in den Hof hinab und hörte, wie von der anderen Seite etwas gegen den Zaun fiel. Aber er denkt sich nicht viel dabei, geht davon aus, dass da irgendwelche Arbeiten gemacht werden. Was ja, wie wir auch wieder sagten, nicht unüblich war zu dieser Uhrzeit. Dann verließ er das Haus auch durch die Vordertür, um zur Arbeit zu gehen. Und eigener Angabe nach, weil er auf der Christchurch, die da in der Nähe ist, auf die Uhr schaute, muss das gegen kurz nach 5:30 gewesen sein. Und er bezeugte auch, dass er niemanden auf der Hanbury Street sah.
Was interessant ist, denn fast gleichzeitig um 5:30 geht die Fuhrunternehmerin Elizabeth Long die Hanbury Street hinunter auf dem Weg zu ihrer Arbeit, ebenfalls in Richtung Spitalfields Market. Und sie sagt nachher in ihrer Zeugenaussage, sie ist sich derart sicher, dass es 5:30 gewesen sei, weil sie hörte, wie die Uhr an der Black Eagle Brewery die halbe Stunde schlug, als sie da die Straße hinunterging, also 5:30. Sie gibt später an, sie habe in der Nähe des Hauses 29, also das, worum es hier geht, einen Mann und eine Frau stehen sehen auf dem Bürgersteig, also an der Hauswand quasi, die sich unterhalten hätten. Der Mann stand mit dem Rücken zu ihr, während sie das Gesicht der Frau habe sehen können. Die beiden hätten sich unterhalten, und zwar habe der Mann die Frau gefragt, willst du? Und diese habe darauf mit Ja geantwortet. Nach der Beschreibung des Mannes gefragt, sagte sie später aus, er sei ein wenig größer gewesen als die Frau, also a little taller, und dunkel gewesen, also ein dunkler Typ. Er hätte ausländisch ausgesehen. Außerdem hätte sein Kleidungsstil so ein schäbig gentil gehabt, also so ein bisschen heruntergekommen, aber...
Schäbig vornehm.
Schäbig vornehm, ja. Genau. So ein bisschen heruntergekommen, aber grundsätzlich eher vornehme Kleidung. Wir reden ja später sicherlich nochmal über diese ganzen Zeugenaussagen, was wir jetzt hier besprechen, und Zeuginnenaussagen. Aber spannend ist an dieser Aussage von Elizabeth Long auch noch, dass sie selber sagt, es ist gar nicht ungewöhnlich für sie, um diese Uhrzeit da Menschen stehen zu sehen. Also nimmt sie die beiden auch nicht so genau wahr, würde aber später die Frau, die sie dort hat stehen sehen, als Annie Chapman identifizieren. Was sie allerdings nicht beobachtet, nach ihrer eigenen Aussage, ist, was die beiden machen, nachdem sie an ihnen vorbeigegangen ist. Also sie weiß nicht, ob sie in eins der Häuser gegangen sind oder die Straße hinunter oder wohin.
Kurze Zeit später, gegen 6:15, steht der Fuhrmann John Davis auf. Die Zeit gibt er an, weil er die Glocken der Christchurch gehört hat. Er wohnte mit seiner Frau und seinen drei Söhnen im ersten Stock der Hanbury Street Nummer 29. Er stand auf, machte sich eine kleine Tasse Tee und ging dann die Treppe hinunter, um sich im Hinterhof zu waschen. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Im Hinterhof sowohl der Abort, also ein kleines Klohäuschen stand da, da war aber auch die Waschstelle des Hauses. Als er die Tür, die wir gerade schon beschrieben haben, zum Hinterhof aufstößt, bietet sich ihm ein Anblick, den er wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende nicht mehr vergessen hat. Das ist jetzt hier vielleicht auch eine ganz gute Stelle, um einmal den Hof zu beschreiben, so wie er aus den Dokumenten des Inquests überliefert ist. Dort steht geschrieben, es ist ein großer Hof, gegenüber der Tür, neben dem Zaun steht ein Schuppen, in dem Mrs. Richardson ihr Holz aufbewahrt. In der rechten Ecke steht ein Plumpsklo. Der Hof ist auf beiden Seiten durch einen etwa 1,70 Meter hohen, dicken Zaun von den Nachbargrundstücken abgegrenzt. Von der Tür führen drei Steinstufen in den Hof, der tiefer liegt als der Durchgang. Daneben befindet sich eine kleine Nische, denn der Abstand zwischen den Stufen und dem Zaun beträgt etwa 1 Meter. Nun sagt John Davis, kaum hatte ich die Tür geöffnet, sah ich in dieser Nische zwischen den Steinstufen und dem Zaun eine Frau liegen. Sie lag auf dem Rücken mit dem Kopf zum Haus und den Beinen zum Holzschuppen. Ihre Kleider waren zerrissen. Ich ging nicht in den Hof, sondern verließ das Haus durch die Haustür und machte zwei Männer auf die Situation aufmerksam. Sie arbeiten bei Mr. Bailey, einem Hersteller von Verpackungskisten in der Hanbury Street. Ich kenne ihren Namen nicht, aber ich kenne sie vom Sehen.
Wir wissen aber, dass das James Kent und James Green waren, die er informiert. Und die nimmt er auch direkt mit in die Hanbury Street 29 in den Hof und zeigt ihnen die Tote.
Und was diese beiden Männer da sehen, ist eine Frau, die wie beschrieben auf dem Rücken lag. Ihr Kopf war dem Haus zugewandt, die Kleidung bis zur Taille hochgezogen, sodass man rot-weiß gestreifte Strümpfe sehen konnte. Sie hatte ein Taschentuch um den Hals gebunden und ihr Gesicht und ihre Hände, deren Handfläche nach oben zeigten, waren blutverschmiert. Ein weiterer Zeuge, der neben diesem James Kent und James Green von Davis zum Tatort gerufen wurde, war Henry John Holland. Der arbeitete dort auch in unmittelbarer Nähe und er bemerkte, wie John Davis aus seinem Haus kam und den beiden Männern zurief, und er war aber auch der Einzige in der Gruppe, der den Hof betrat, obwohl er die Leiche nicht berührte. Als die drei Männer wieder auf die Straße kamen, eilte Holland zum Spitalfield Market, der da ganz in der Nähe ist, um einen Polizeibeamten zu finden. Der dortige Polizist jedoch hatte einen festen Posten, den er nach eigenen Angaben unter keinen Umständen verlassen durfte. Und selbst als Holland ihm sagte, dass es sich hier wieder um einen Mord handelte, wie in der Bucks Row vor einigen Tagen, weigerte sich der Beamte mitzukommen. Holland war über die Situation übrigens so verärgert, dass er das Verhalten des Polizisten noch an dem Nachmittag in der Commercial Street Police Station meldete.
Genau diese Polizeistation hatte zwischenzeitlich schon John Davis aufgesucht, beziehungsweise war auf dem Weg dahin und war da total verstört, durch die Tür gestürmt und hatte verlangt, einen der leitenden Beamten zu sprechen.
Um 6:15 lief der 38-jährige Inspektor Joseph Chandler, der seit fast 15 Jahren bei der Metropolitan Police arbeitete, durch die Commercial Street, als er mehrere Männer bemerkte, die die Hanbury Street hinaufliefen und riefen, wieder ist eine Frau ermordet worden. Er folgte diesen und fand schon eine große Traube an Schaulustigen vor dem Haus vor, aber nicht nur vor dem Haus, Auch im Durchgang zum Hinterhof war kaum noch Durchkommen für den Polizeibeamten. Das Erste, was er machte, war, er brachte die Situation unter Kontrolle. Das heißt, er bewachte die Leiche, dass sich niemand dieser Leiche näherte. Er rief nach Verstärkung, um die Menge auch mal aufzulösen. Und er forderte Dr. George Baxter Phillips an. Das war der Polizeiarzt der Division. Außerdem forderte er einen kleinen Handkarren an, damit die Leiche wegtransportiert werden konnte. Und als allererstes ließ er Sackleinen bringen, um den Leichnam vor den Schaulustigen abzudecken. Als die Verstärkung eintraf, ließ er den Durchgang von den Schaulustigen räumen. Der angeforderte Arzt kam gegen 6.30 Uhr in die Hanbury Street. In diesem genügte bereits ein flüchtiger Blick auf die Leiche, um zu erkennen, dass der Frau nun nicht mehr zu helfen war. Und seine Beobachtung gab er im späteren Inquest wieder und können wir auch hier ausschnittsweise vorlesen. Letzten Samstag wurde ich von der Polizei um 6.20 Uhr zur Hanbury Street Nummer 29 gerufen. Ich kam dort um 6.30 Uhr an. Ich fand den Körper der Verstorbenen auf dem Rücken liegend im Hinterhof, links von den Stufen, die zum Durchgang führten. Der Kopf ruhte etwa 15 cm von der untersten Stufe entfernt und die Füße zeigten in Richtung eines Schuppens am hinteren Ende des Hofes. Der linke Arm lag auf der Brust, die Beine waren angezogen, die Füße ruhten auf dem Boden, die Knie waren nach außen gedreht. Das Gesicht war geschwollen und nach rechts gedreht. Die Zunge ragte zwischen den Vorderzähnen hervor, aber nicht über die Lippen. Die Zunge war auch offensichtlich stark angeschwollen. Der Dünndarm und andere innere Organe lagen auf der rechten Körperseite oberhalb der rechten Schulter auf dem Boden, waren aber noch mit dem Körper verbunden. Oberhalb der linken Schulter befand sich eine große Menge Blut und ein Teil des Magens. Ich durchsuchte den Hof und fand in der Nähe des Zauns ein kleines Stück groben Musselinstoffs, einen feinzahnigen Kamm sowie einen Taschenkamm in einem Papierumschlag. Diese Gegenstände schienen dort bewusst platziert worden zu sein. Außerdem entdeckte ich verschiedene weitere Objekte, die ich der Polizei übergab. Der Körper war kalt, mit Ausnahme einer gewissen verbleibenden Wärme unter den freiliegenden Gedärmen im Inneren des Körpers. Die Gliedmaßen waren nicht stark versteift, doch die Leichenstarre hatte begonnen. Die Kehle war tief durchtrennt. Ich bemerkte, dass der Hautschnitt ausgefranst war und sich vollständig um den Hals erstreckte. An der Rückwand des Hauses, zwischen den Stufen und dem Zaun auf der linken Seite, etwa 45 cm über dem Boden, befanden sich 6 Blutflecken unterschiedlicher Größe, von der Größe eines Sixpence-Stücks bis hin zu einem kleinen Punkt. Auf dem Holzzaun waren Blutspuren zu sehen, die mit der Position des Kopfes der Verstorbenen übereinstimmten und direkt oberhalb der Stelle lagen, an der das Blut hauptsächlich aus der Halswunde geflossen war, das inzwischen geronnen war. Dr. Phillips konnte vor Ort natürlich nicht mehr viel tun. Er erklärte die Frau für tot, was zum Protokoll gehörte, und ließ die Leiche in die Whitechapel Workhouse Infirmary in der Eagle Street bringen. Und gegen kurz vor 7 erreichte dieser dann die Tore der Leichenhalle, wo Robert Mann, das war derjenige, der Mary Nichols entkleiden und waschen ließ, die Tote in Empfang nahm. Einige Minuten später traf Inspektor Chandler auch dort ein und wies nochmals nachdrücklich darauf hin, dass niemand die Leiche berühren dürfe, bevor Dr. Phillips seine Autopsie beendet habe. Chandler vergewisserte sich sogar nochmal, dass seine Anweisung auch verstanden worden war und übergab die Verantwortung dort an einen Constable, kehrte selber aber in die Wache an der Commercial Street zurück.
Ja, genau. Und umso unglücklicher war er dann auch, als er feststellen musste, dass trotz all der Anweisungen auch Annie durch 2 Krankenschwestern vor der Autopsie schon gewaschen worden war. Also auch hier wurden wieder mögliche Beweise vernichtet, weil man eben nicht gewartet hat, damit die Leiche zu reinigen.
Dr. Phillips führte dann die Obduktion durch und einige Punkte, die durchaus interessant sind, wollen wir hier nochmal kurz aufführen. Und zwar fand er natürlich die Prellungen, die in dem Kampf mit Eliza Cooper entstanden sind, an ihrem Körper vor. Er fand aber auch am Ringfinger Abschürfung und deutliche Abdrücke eines oder mehrerer Ringe. Und das ist auch ganz interessant, denn wir wissen von mehreren Zeugen, dass Annie kurz vor ihrem Tod 3 Kupferringe erworben hatte. Und der Verbleib dieser Ringe konnte nicht mehr geklärt werden. Möglicherweise hat sie der Täter mitgenommen.
Oder einer dieser ganzen Schaulustigen, die da schon herumstanden. Man kann es nicht wissen.
Was aber natürlich äußerst interessant war, war dieses Aufreihen der Gegenstände an der Leiche. Und wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, dass der Mörder die Toten regelrecht inszenierte. Und diese Habseligkeiten auch nochmal so aufzureihen, passt zu dieser Inszenierung.
Ja, genau. Vielleicht ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass die Autopsie ergab, dass Annie am Kehlschnitt verstorben war, also durch den Blutverlust durch den Kehlschnitt, und dass die Verstümmelungen an ihrem Körper postmortem zugefügt worden waren, also so zumindest der Arzt.
Genau, dazu können wir gleich nochmal die Zusammenfassung des Tatergangs laut Coroner Baxter uns anhören, der später mit diesen Worten das Inquest beendete. Es wurde von Dr. Phillips auch festgestellt, wie stark erkrankt die Lunge und die Hirnhäute von Annie bereits waren und dass sie ja im Grunde todkrank gewesen war.
Ja, und unterernährt und überhaupt in einem schlechten Zustand.
Richtig. Und schockierend war natürlich nicht nur dieses, ja, man muss ja leider sagen, dieses Ausweiden ihres Körpers, sondern es fehlten auch Organe. Und zwar konnte die Gebärmutter nicht mehr aufgefunden werden, sowie Teile der Blase und der Vagina.
Ja. Was man allerdings nachweisen konnte in der Autopsie war, dass sich noch Speisereste im Magen befanden. Das wird noch wichtig, wenn wir darüber reden, wann Annie wahrscheinlich ihr Leben verlor.
Ja. Und Dr. Phillips war davon überzeugt, dass diese Tat von jemandem mit Fachkunde durchgeführt wurde. Er selber glaubte sogar, dass er für diese beschriebenen Verletzungen mindestens eine Viertelstunde benötigt hätte. Und wenn er jetzt nicht in Eile gewesen wäre und sauber hätte arbeiten wollen, dann hätte er vermutlich eine ganze Stunde dafür gebraucht.
Ja, er war ja auch der Meinung, dass der Täter wahrscheinlich noch mehr Beweise für seine Fachkenntnis hinterlassen hätte, hätte er nicht so in Eile gehandelt. Und außerdem vermutet er den Grund oder das Ziel des Angriffs auch darin, an ein bestimmtes Organ zu gelangen. Also das die Mitnahme der Organe auch das Tatmotiv war.
Und wir müssen nochmal festhalten, Dr. Phillips legte den Todeszeitpunkt auf etwa 4.30 Uhr morgens.
Genau, was in Widerspruch zu den Zeugenaussagen steht, und zwar zu allen, aber dazu kommen wir gleich noch.
Insgesamt können wir, glaube ich, festhalten, dass auch hier die polizeilichen Ermittlungen im Vergleich zu den vorangegangenen Whitechapel-Morden deutlich intensiviert wurden. Erstmals kamen mehrere Ermittler des CID, also des Criminal Investigation Departments, an den Tatort. Auch Inspektor Appeline wurde informiert und es wurden schnell Beschreibungen der Leiche zur Identifikation wieder in Umlauf gebracht. Auch das kennen wir schon. Und am 10. September begann erneut im Working Lads Institute und erneut unter Coroner Wynne Edwin Baxters Leitung das Inquest. Insgesamt sollte dieses 5 Sitzungen haben und über einen Zeitraum von 15 Tagen währen. Und damit ist es auch das längste Inquest in den Whitechapel-Mordakten.
Auch insgesamt ist das ein relativ langes, ne? Also das war auch oft so, dass das nur ein, wenn vielleicht mal 2 Tage dauerte. Also es gibt auch längere, ich glaube, das hatten wir auch schon mal gesagt in einer anderen Folge, aber es ist schon bemerkenswert. 5 Tage sind nicht wenig.
Vielleicht lag es auch an der Stümperei, die Baxter auch direkt wieder zu Beginn anklagte. Das ist ja wieder so ein typischer Baxter, wie wir ihn schon mal gehört haben. Denn er fand in seinen Unterlagen keine Karte des Viertels vor oder auch irgendwie einen Plan oder eine Skizze des Tatorts. Und kommentierte das mit, wenn die Landpolizei das für ihren Coroner tun kann, dann kann es die Metropolitan Police wohl auch. Inspektor Appeline persönlich hat sich wohl entschuldigt und diese Unterlagen nachgereicht. Letztlich wurde das Inquest am 26. September beendet und erneut entschieden die Geschworenen auf vorsätzlichen Mord durch eine oder mehrere unbekannte Personen. Wir hatten ja gerade schon gesagt, vielleicht sollten wir hier nochmal kurz den Tathergang, wie Coroner Baxter ihn zusammenfasst, kurz aufführen. Die Verstorbene betrat den Hof freiwillig, jedoch mit einem ganz anderen Ziel als ihr Begleiter. Aus den Beweisen, die der Zustand des Hofes und die medizinischen Untersuchungen liefern, geht hervor, dass beide, nachdem sie den Durchgang durchschritten haben und die Tür am Ende geöffnet hatten, die 3 Stufen hinunter in den Hof stiegen. Auf der linken Seite befand sich zwischen den Stufen und den Palisaden ein freier Raum. Hier, nur wenige Fuß vom Haus entfernt und in noch geringerer Entfernung von der Umzäunung, müssen sie gestanden haben. Der Schurke muss sich der Toten wie ein Judas genährt und dann ergriffen haben. Er packte sie am Kinn, drückte ihr die Kehle zu und verhinderte so den leisesten Schrei, während er gleichzeitig Bewusstlosigkeit und Erstickung herbeiführte. Es gibt keinen Hinweis auf einen Kampf. Die Kleider sind nicht zerrissen. Schon bei diesen Vorbereitungen scheint der Täter gewusst zu haben, wie er sein schändliches Werk effizient verrichten konnte. Die Tote wurde zu Boden gebracht und auf den Rücken gelegt. Obwohl sie dabei möglicherweise leicht gegen den Zaun fiel, wurde diese Bewegung wahrscheinlich mit Sorgfalt ausgeführt. Dann wurde ihr mit brutaler Entschlossenheit an 2 Stellen die Kehle durchschnitten und er begann ihr, die Wunden am Unterleib zuzufügen. Alles geschah mit kalter Unverfrorenheit und rücksichtsloser Kühnheit, aber vielleicht ist nichts auffälliger als das Leeren ihrer Tasche und das Ordnen des Inhalts mit sachlicher Präzision in der Nähe ihrer Füße.
Und während dieses Inquest sich also mit dem Tod Annies beschäftigte, waren viele Menschen in Großbritannien und vor allem in London mittlerweile so interessiert an der Geschichte, dass der Tatort in der Hanbury Street schon zu einer wahren Attraktion wird. Und hier sehen wir schon, wie sich langsam aber sicher dieser Mythos Jack the Ripper entwickelt. Also damals heißt er, wie gesagt, noch nicht so. Aber diese Morde fangen jetzt schon an, so eine morbide Faszination in der Bevölkerung auszulösen. Oder die wird immer größer. Ausgelöst haben sie sie ja auch schon zuvor.
Ja, vor allem wird sie größer durch das Öl, was die Presse ins Feuer gießt.
Ja, ganz genau. Und durch diese immer detaillierteren Presseberichte, die teilweise auch durchaus mal gerne Details hinzufügen, so ist das nicht, wird das Interesse immer weiter gesteigert. Und so erkennen auch die Anwohner der Hanbury Street sehr schnell, dass das Ganze ja auch für sie zu einem vorteilhaften Geschäft werden kann. Und man vermietet Plätze am Fenster, um den Tatort besser sehen zu können oder auch mal den Nachbarhof, um da über den Zaun gucken zu können oder ähnliches. Also da wird dann schon ganz schnell das Ganze zu so einer, naja, zu so einem Jahrmarkt, wo die Menschen tatsächlich auch Snacks erwerben können. Und das ist wirklich eine etwas bizarre Situation für so einen Tatort.
Wer sich einen Eindruck von dem Tatort schaffen möchte, der kann das sogar noch tun. Und zwar gibt es bei YouTube ein Video aus den 60er Jahren. Da hat für die BBC der Schauspieler James Mason das East End besucht und ist auch in die Hanbury Street 29 gegangen. Und man sieht, wie er durch diese Hintertür schreitet, diese drei Stufen hinab. Man sieht die Lücke, wo das Opfer lag, auch wenn der Schauspieler auf eine ganz falsche Stelle deutet. Aber man kriegt nochmal einen Eindruck, auch wenn es 80 Jahre später ist, knapp 80 Jahre später, wie der Tatort aussah, bevor er kurze Zeit später abgerissen wurde.
Ja, genau, ganz interessant. Und man sieht das Interesse daran, veräppt nicht, auch nicht mit dem Fortschreiten der Zeit. Nur die Methoden werden anders natürlich.
Ja, und dafür war natürlich auch die damalig neue Sensationspresse zuständig. Und ich habe hier einen Artikel vom 8. September, also vom Todestag, aus dem Star, der sehr für seine reißerische Publikation bekannt war. Und der Star schreibt: London steht unter dem Bann eines großen Schreckens. Ein namenloser Schurke, halb Tier, halb Mensch, läuft frei herum und befriedigt täglich seine mörderischen Instinkte an den elendsten und wehrlosesten Schichten der Gesellschaft. Es besteht nicht mehr der geringste Zweifel, dass unsere ursprüngliche Theorie richtig war und dass der Mörder von Whitechapel, dessen Messer inzwischen 4, wenn nicht 5 Opfer gefordert hat, ein Mann ist, ein mörderischer Wahnsinniger. Abscheuliche Bosheit, tödliche List, unstillbarer Blutdurst, das sind die Merkmale des Wahnsinnigen. Die schreckliche Kreatur, die durch die Straßen Londons schleicht und sich wie ein Pawnee-Indianer an seine Opfer heranpirscht, ist einfach nur bluttrunken und sie will mehr davon. Die Frage ist, was sollen die Londoner tun? Whitechapel ist voll mit Polizisten und mit Männern in Zivil, aber nichts passiert. Die Polizei hat nicht die geringste Spur. Sie sind verzweifelt, weil es ihnen nicht gelingt, auch nur eine Spur des Verbrechers zu finden.
Ja, das hat also mit neutraler Berichterstattung wirklich überhaupt gar nichts zu tun.
Nein. Aber wir wissen jetzt, dass es ein Mann ist und ein mörderischer Wahnsinniger.
Und was wir noch so wissen, ja.
Ja, und das ist ein Bild, was in die Köpfe gesetzt wird, was jetzt auch nicht so schnell weggehen wird. Und das ist insbesondere natürlich interessant, weil, wie gesagt, erst langsam das Denken auch bei den Ermittlern umschwang von einer High-Rip-Bande oder von einem Bandenverbrechen zu einem Einzeltäter überzugehen. Und jetzt ist dieser Einzeltäter da und geht auch nicht mehr weg. Und die Verbrechen werden auch diesem einen Mörder zugeschoben, obwohl es dafür jetzt keine eindeutigen Beweise gibt. Und er wird als Wahnsinniger dargestellt.
Nicht nur als Wahnsinniger, sondern ja als Kreatur, also nicht menschlich. Ne?
Ja, und auch sein Motiv. Es ist kein Motiv wie Rache, Hass, Raubmord. Hier geht es um Blutdurst.
Ja, man merkt, es beginnt sich da etwas zu entwickeln, das führt zu diesem Mythos oder das Teil dieses Mythoses wird.
Und dieser Mythos bekommt jetzt auch erstmals einen Namen. Denn bereits kurz nach dem Mord an Mary Ann Nichols sprachen immer mehr Menschen und insbesondere Prostituierte im East End von Leather Apron, also Lederschürze. Sie sprachen, dass es ein sehr unheimlicher Mann sei, der mit einer Lederschürze bekleidet Frauen insbesondere Frauen, aber auch Straßenhändler und wer sich gerade des Nächtens auf den Straßen aufhielt, ansprach und bedrohte. Und dieser Name sollte jetzt insofern von Bedeutung werden, denn im Hinterhof von Hanbury Street Nummer 29 fand die Polizei eine solche Lederschürze.
Und das passt natürlich gut zusammen, ne? Im ersten Moment.
Genau, das wollen wir uns gleich nochmal genauer angucken, aber jetzt lass uns einmal noch den Fall Annie Chapman, ja, was heißt nicht abschließen, aber vielleicht mal kurz diskutieren, denn da gibt's auf jeden Fall Auffälligkeiten.
Ja, richtig. Wir hatten ja schon erwähnt, dass der Todeszeitpunkt sehr, sehr umstritten ist, ne? Also Wynn Baxter hat im Inquest sich auf die Aussagen der Zeuginnen und Zeugen verlassen und hat 5.30 Uhr, also halb sechs gegen halb sechs Uhr morgens, als Todeszeitpunkt von Annie angenommen. Das hat aber verschiedene Schwierigkeiten. Zum einen natürlich die durch den Arzt festgestellte wahrscheinliche Todeszeit von circa 4.30 Uhr. Und dafür, dass 4.30 Uhr tatsächlich oder um 4.30 Uhr herum der Todeszeitpunkt gewesen sein könnte. Dafür spricht neben der relativen Kälte der Gliedmaßen von Annies Leiche auch die Tatsache, dass sie noch Speisereste im Magen hatte. Denn sie hatte ja gegen etwa 1 Uhr, 1.30 Uhr in Crossinghams noch was gegessen. Und wir haben keinerlei Hinweise darauf, dass sie später nochmal was aß. Also niemand hatte sie gesehen, niemand hatte ihr was verkauft und sie hatte ja auch kein Geld, soweit wir wissen. Insofern, wie gesagt, keine Hinweise darauf, dass sie gegessen hat. Es waren noch Speisereste im Magen und die wären um 5.30 Uhr wahrscheinlich längst verdaut gewesen. Um 4.30 Uhr kann da durchaus noch was gewesen sein.
Aber spielen wir es doch mal durch. Wenn Annie um 4.30 Uhr ermordet wurde, dann widerspricht dies der ersten Aussage von John Richardson. Dieser kam ja um 4.45 Uhr und damit unmittelbar nach der Tat in den Hinterhof. Und Richardson ist sogar die Stufen hinabgegangen und saß auf den Stufen, damit nur wenige Zentimeter von der Leiche entfernt, wenn Annie da schon gelegen hätte. Der Sonnenaufgang an jenem 8. September war um 5.45 Uhr. Also es war noch eine Stunde lang dunkel, bevor die Sonne aufging. Aber nichtsdestotrotz hätte er sie bemerken müssen, wenn er da gesessen hätte. Wenn seine Aussage der Zeit stimmt und wenn die Diagnose oder wenn das Urteil von Dr. Phillips stimmt.
Und wenn seine Aussage insgesamt so stimmt, wie er sie später wiedergibt. Denn markant ist an dieser Geschichte, dass in seinen ersten Aussagen, also direkt am Tattag und auch in den ersten Tagen danach, er nie erwähnt, dass er dort gesessen haben will. Er sagt immer nur, er habe kurz die Tür geöffnet, kurz in den Hof gespäht und sei wieder gegangen. Also er wollte ja überprüfen, ob da jemand ist oder alles in Ordnung ist. Und das ist ja nicht dasselbe. Denn hätte er die Tür nur kurz geöffnet, dann wäre das Türblatt vor Annies Körper gewesen. Denn er wollte ja sehen, ob die Kellertreppe in Ordnung ist und die war zur Rechten.
Ja, er hat sich nach rechts gewandt.
Genau. Mhm. Es war dunkel und das ist schon möglich, dass das so der Wahrheit entspricht. Wenn er da gesessen hat, dann natürlich nicht. Aber wie gesagt, diese Aussage macht er zunächst nicht einmal. Und später wird er natürlich jemand sein, der als wichtigster Zeuge oder einer der wichtigsten Zeugen gefeiert wird, in den Zeitungen immer wieder zitiert wird, der eine gewisse Berühmtheit erlangt auch dafür. Und man weiß es nicht, ob sich deswegen nicht vielleicht auch die Aussage ein bisschen ausgeweitet haben könnte. Dazu, wie genau er sicher ist, dass sie da nicht lag.
Ja, dann haben wir den nächsten Zeugen, Albert Kadosch, der eine halbe Stunde später um 5.15 Uhr und damit, wenn wir wieder von Dr. Phillips ausgehen, 45 Minuten nach dem Tod von Annie Chapman, in den Hof des Nebenhauses ging. Kadosch hört ein Nein im Hinterhof und wie irgendetwas gegen den Zaun fällt. Das scheint zumindest von sowohl dem Ausruf als auch von dem Geräusch nicht so gewesen zu sein, dass er dadurch in irgendeiner Form alarmiert wurde.
Es ist vielleicht auch in dem Zusammenhang noch wichtig zu sagen, dass im Nachbarhof, da war ja diese Firma von Mrs. Richardson, die da diese Verpackungen herstellte. Und diese Verpackungen wurden auch gelagert, und zwar gegen den Zaun Richtung Nummer 27, also wo Kadosch war. Und häufiger war es mal so, dass aus Gründen diese Verpackungen auch mal umfielen, da irgendwas gegen den Zaun rutschte und er hörte da öfter Geräusche von gegen den Zaun fallenden Dingen. So sagt er selbst.
Nehmen wir an, dass Annie Chapman dann schon in dem Hinterhof gelegen hätte, dann hätte er die Geräusche vom Mörder hören können.
Es ist ja auch interessant, wenn man annimmt, dass er diese Geräusche hörte, als er selber in der Nähe des Zaunes war, dann war er nur einen guten Meter von dem Tatgeschehen entfernt und müsste eigentlich sogar noch mehr gehört haben.
Nicht, wenn sie schon tot gewesen wäre.
Nee, also wenn das gerade die Tat gewesen wäre, so wie es ja vermutet wird oder wie man sagt, dann hätte er eigentlich mehr hören müssen. Man weiß es natürlich auch nicht, klar, aber Und es ist auch so, und das haben wir vielleicht gar nicht so genau gesagt, aber diese Hinterhöfe, da gibt es einige Hinterhöfe, die da aneinander grenzen. Also neben der 27, wo Kadosch war, ist natürlich daneben auch nochmal ein Hinterhof eines weiteren Hauses. Also es ist so eine Reihe von Häusern, die alle Hinterhöfe aneinander grenzend haben. Und da sagte auch Kadosch selber, er wüsste gar nicht, woher genau diese Geräusche gekommen sind. Also zumindest nicht dieses Nein.
Dann verließ Kadosch gegen 5:30 sein Haus und sagte und bestätigte, dass niemand auf der Straße gewesen sei. Was wiederum der Aussage von Elizabeth Long widerspricht, die ja um 5:30 durch die Straße gegangen ist und eindeutig einen Mann und eine Frau vor Haus Nummer 29 sprechen sah. Und Long hat auch später in der Leichenhalle diese Frau eindeutig als Annie Chapman identifiziert. Das können wir jetzt auch wieder auf den Prüfstand stellen. Ist das so? War das wirklich die Frau? Dunkle Straße? Aber die Aussagen widersprechen sich so und die Zeiten, es stimmt irgendwie alles nicht.
Nee, genau. Also es kann auf gar keinen Fall sein, dass alle Zeuginnen-Aussagen richtig sind. Also irgendwer irrt sich hier, sonst kommt es nicht hin. Und es ist ja auch bei Elizabeth Long, finde ich, interessant, weil sie ja selber betont nachher im Inquest in ihrer Aussage, dass sie dauernd Leute da stehen sah und sie hätte gar nicht so sehr auf dieses Paar geachtet. Sie habe das nur so im Vorbeigehen wahrgenommen, ne? Also diese Person, die sie als Annie identifizieren möchte. Und 5 Tage später, also nachdem sie diese Person gesehen hat, die sie nicht besonders beachtet hatte und nicht kannte, habe sie die dann in der Leichenhalle identifiziert. Und ich finde das schwierig. Wenn ich mir vorstelle, ich würde auf der Straße irgendeine Frau sehen mit irgendeinem Mann und 5 Tage später werde ich gefragt, ob das die gleiche Frau ist oder dieselbe Frau ist. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so identifizieren kann. Man weiß aber 5 Tage später, was natürlich dranhängt an diesem Fall und wie wichtig man dann selber vielleicht auch wird im Zusammenhang mit so einer Geschichte, die so viel in den Medien ist.
Was hängt jetzt also davon ab, wer recht hat und wer nicht recht hat? Wir haben auf jeden Fall einen Mann, der mit einer Frau gesprochen hat. Wir haben eine Beschreibung eines Mannes. Wir können aber nicht mit Sicherheit und auch wahrscheinlich nie mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass das der mögliche Täter gewesen sei.
Ja, was vor allem auch noch damit zusammenhängt, ist die Uhrzeit 4:30, also zwischen 4 und 4:30, würde übereinstimmen mit den Tatzeiten, den wahrscheinlichen Tatzeiten im Fall Martha Tabram und Marianne Nichols.
Und dann sind wir auch bei Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeiten zu Nichols sind natürlich frappierend, also die Position der Leiche, die Fokussierung des Täters auf den Unterleib, der Halsschnitt, die Inszenierung der Toten.
Ja, genau, aber bei Martha Tabram ja auch.
Ja, aber da haben wir Messerstiche, viele Einstiche, wenig Schnitte. Aber auch da erkennen wir schon Beginn einer Fokussierung auf den Unterleib. Wobei ich jetzt nicht sagen will, das muss alles durch die gleiche Hand geschehen sein. Wir wollen nur festhalten, dass wir hier Ähnlichkeiten haben.
Genau, und wir wollen auch nochmal darauf hinweisen, dass hier diese Taten auch in der Presse in allen Details besprochen waren. Ja, also die Menschen wussten das. Also ist es ja auch möglich, dass es da Trittbrettfahrer gab. Wie gesagt, aber die Fokussierung auf den Unterleib ist bei Tabram, finde ich, doch dadurch gegeben, dass sie ja auch mit gespreizten Beinen und hochgeschobenen Röcken da lag. Also es war ja schon die Inszenierung vorhanden, wenn auch nicht die Gewalt auf den Unterleib konzentriert war.
Ja, das ist richtig. Wollen wir nun einen kleinen Zeitsprung nochmal zurück machen, um es zu verstehen, wie aus einem unbekannten Mörder Jack the Ripper wurde, müssen wir uns genauer anschauen, wie der Täter während der Mordserie bezeichnet wurde und vor allem auch mit welchen Attributen er in dieser Zeit ausgestattet wurde. Beginnen wir also kurz nach dem Mord an Polly Nichols. Wir haben vom Whitechapel Murderer gesprochen oder von einer möglichen High-Rip-Bande. Das heißt, wir sind da noch sehr anonym unterwegs und wissen auch noch nicht Zusammenhänge der Taten, ob das jetzt eine Emma Smith war, eine Martha Tabram oder eine Polly Nichols. Die Polizei ist da noch relativ unklar in ihren Ermittlungen. Doch nun hört man nach dem Mord an Polly Nichols häufiger von einem Leather Apron. Die Polizei wird häufiger darauf angesprochen. Bewohner in Gemeinschaftsunterkünften, insbesondere in stark frequentierten Straßen wie der Thrall Street oder der Flower and Dean Street, sprechen immer wieder von diesem Unbekannten. Und die Attribute, die er hat, sind diese Schürze und seine Androhung von Gewalt, die er immer ausspricht. Die erste öffentliche Erwähnung von Leather Apron erfolgt bereits am 1. September, und zwar in mehreren Zeitungen. Und ich habe hier einmal den Artikel aus der Sunderland Daily Echo vom 1. September. Da steht: Die Frauen, die sich in einer ähnlichen Lage wie die Verstorbene befinden, damit meinen sie Mary Ann Nichols, behaupten, dass es einen Mann gibt, der sich Leather Apron nennt und mehr als einmal unglückliche und wehrlose Frauen überfallen hat. Sein Trick besteht darin, sie unter dem Vorwand, ihnen Geld anzubieten, in irgendein Haus zu locken. Dann nimmt er ihnen das Wenige, das sie haben, und tötet sie halb. Was auch immer das bedeuten mag. Am Abend des 2. September verpasste die Polizei sogar das erste Mal die Gelegenheit, diesen gefürchteten Lederschürze zu verhaften. Denn ein Beamter der Metropolitan Police war gegen 17 Uhr in Spitalfields unterwegs und eine Frau lief auf ihn zu und rief: Da drüben läuft Leather Apron, der Whitechapel Mörder, jetzt lauf ihm doch nach. Und sie deutete auf einen, wie es heißt, niederträchtig aussehenden Mann, der die Straße entlang ging. Der Beamte ignorierte die Frau wohl zunächst oder reagierte zumindest nicht so, wie sie sich das vorstellte, sodass sie energischer wurde und ihn zurechtwies. Jetzt, wo sie die Chance haben, ihn zu fangen, versuchen sie es nicht? Der Beamte nahm dann mit der Frau doch die Verfolgung auf und er holte diesen Beschuldigten auch ein. Und weitere Polizisten kamen dazu und die Frau wiederholte immer wieder, dass es sich bei diesem Mann um Leather Apron handle und dass sie ihn schon mehrfach vom Sehen kenne. Der Verdächtige bestritt das und behauptete, die Frau nie gesehen zu haben. Doch plötzlich änderte er seine Meinung, sagte zu einem der Beamten, dass die Frau ihn immer so belästige und dass sie doch bitte aufpassen solle, was sie sage. Die Frau wurde auch immer emotionaler, wütender und ließ sich nicht beirren und schwor auch, dass sie zwei weitere Frauen ausfindig machen könne, die ihn ungefähr 2 Stunden vor der Ermordung an Mary Ann Nichols in der Baker's Row gesehen hätten. Der Mann, der reagierte da eher so ein bisschen spöttisch drüber und sagte ja, die wisse ja nicht, worüber sie rede. Und zum Erstaunen der Frau ließ dann auch die Polizei diesen Mann gehen. Das zog wirklich Kreise und die Polizei geriet dafür und zunehmend unter Kritik für dieses Handeln. Und so, dass es sogar eine Stellungnahme der Polizei gab, die das sehr bedauere und die Detectives auch zurechtgewiesen habe.
Ja, das ist ja auch durchaus zu Recht, ne? Denn also sei es mal dahingestellt, ob er jetzt irgendwas damit zu tun hat, was hier an grausamen Morden geschieht, ist es offensichtlich eine Person, die da Menschen bedroht hat. Und das ist ja auch nicht in Ordnung. Und dann jemanden einfach wieder gehen zu lassen, muss man schon auch hinterfragen.
Genau. Was jetzt allerdings losging, und da ist die Zeitung The Star ganz weit vorne. Am 4. September schreiben sie: Was den Mann mit dem Spitznamen Leather Apron betrifft, so wurde er in den letzten Nächten nicht oft in der Gegend gesehen, aber das kann nichts bedeuten, denn die Frauen auf der Straße sagen, dass er in bestimmten Vierteln des West Ends genauso bekannt ist wie in Whitechapel. Diese und derartige Berichterstattung, nenne ich das jetzt mal, nimmt weiter zu.
Da beginnt schon das, was eben später so wichtig werden wird. Ne? Also es gibt nicht wirklich Erkenntnisse durch die Polizei, wenn man eben diesen Tätern nicht greifen kann. Und es gibt aber auch nicht in dem Maße, wie die Menschen das gerne lesen würden, neue Erkenntnisse zu den Ermittlungen. Deswegen muss man sich irgendwas suchen, wo man sich draufstürzt, um eben immer weiter über diese Morde berichten zu können. Denn das steigert einfach die Auflage und am Ende macht es Geld.
Ja, und es wird noch schlimmer. Am 8. September schreibt der Star, und das ist jetzt am Tag der Ermordung von Annie Chapman: Zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens gaben etwa 50 unglückliche Menschen aus Whitechapel einem Reporter des Star eine Beschreibung von Leather Apron. Die Beschreibungen stimmten alle überein und die meisten fügten hinzu, dass sie in den letzten 2 Jahren persönliche Erfahrungen mit dem Mann gemacht hätten, bei denen sie mehr oder weniger verletzt worden seien. Nach allen Beschreibungen ist er zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter groß und trägt eine dunkle, eng anliegende Mütze. Er ist stämmig, hat einen ungewöhnlich dicken Hals. Er hat schwarze, kurzgeschnittene Haare und ist etwa 38 bis 40 Jahre alt. Er hat einen kleinen schwarzen Schnurrbart. Charakteristisch für seine Kleidung ist eine Lederschürze, die er immer trägt und die ihm seinen Spitznamen eingebracht hat. Sein Gesichtsausdruck ist düster und wirkt auf die Frauen, die ihn beschreiben, furchterregend. Seine Augen sind klein und funkelnd, seine Lippen sind meist zu einem Grinsen verzogen, das nicht nur beunruhigend, sondern geradezu abstoßend wirkt. Von Beruf ist er Pantoffelmacher, aber als solcher arbeitet er nicht mehr. Sein Geschäft ist es, spät in der Nacht Frauen zu erpressen. Niemand kennt seinen Namen, aber alle sind sich einig, dass er Jude oder jüdischer Abstammung ist, denn sein Gesicht ist von ausgesprochen hebräischem Typ. Aber die merkwürdigste Eigenschaft dieses Mannes, die ihn mit der Arbeit des vergangenen Freitagsabends in Verbindung bringt, ist die allgemeine Feststellung, dass er nie ein Geräusch macht, wenn er umhergeht. Also wir haben ein Phantom, wir haben Antisemitismus und das Ganze wird natürlich durch 50 Zeugen legitimiert, sodass es ja nur die Wahrheit sein kann, da sie alle das Gleiche aussagen können.
Ja, genau. Und ich finde, das, was du gerade vorgelesen hast, ist auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, wie die Presse der damaligen Zeit sich eher liest wie so ein Groschenroman, ne?
Ja.
Also ganz typisch.
So geht's leider weiter. Also es wird jetzt insbesondere die jüdische Abstammung immer wieder aufgenommen, vor allem in den Artikeln des Star. Es wird von jüdischem Aussehen, es wird vom verrückten Juden gesprochen. Das setzt sich zum Glück nicht so stark durch als Spitzname wie Leather Apron. Aber wir müssen ja bedenken, in dieser Zeit waren die jüdischen Flüchtlinge die größte Bevölkerungsgruppe des East Ends. Das hatten wir in den ersten Folgen des Podcasts erwähnt.
Mhm.
Und die Ressentiments gegenüber dieser Einwanderergemeinde, die verstärkt sich nun. Und man ist der Meinung als Engländer, dass auch kein Engländer zu so bestialischen Taten fähig sei. Das funktioniert einfach nicht aus gesellschaftlicher Sicht. Das muss ein Ausländer sein. Das schwang ja auch schon so ein bisschen in der Aussage von Long mit.
Ja, und es ist ja durchaus auch kein unbekanntes Motiv, dass man solche Taten dann instrumentalisiert, um Ressentiments gegen bestimmte Gruppen noch weiter zu stärken, nicht wahr?
Aber die Polizei bleibt halt nicht untätig, auch wenn ihr das immer wieder vorgeworfen wird. Bereits am 7. September, also einen Tag vor diesem miesen Artikel, den ich gerade vorgelesen habe, haben sie schon einen möglichen Leather Apron identifiziert. Und zwar einen John oder Jack Pizer. Der soll in der Gegend in Whitechapel und Spitalfields als Leather Apron bekannt sein. Und die Polizei begann auch, diesen Mann ausfindig zu machen. Spoiler vielleicht an der Stelle. Es stellte sich dann auch heraus, dass dieser Mann, der da von der Frau auf offener Straße beschuldigt wurde, als Leather Apron, dass das dieser John Pizer auch war. Der war so eingeschüchtert durch diesen Vorfall, dass er sich verkrochen hatte bei seiner Familie und erstmal nicht mehr auf die Straße getraut hat. Und deswegen hatte die Polizei Probleme, ihn zu finden.
Und nicht nur wegen dieses Vorfalls, ne, sondern einfach, weil sich die Stimmung gegen die jüdische Bevölkerung schon dermaßen aufgeheizt hatte und eben gegen diesen ominösen Leather Apron, Lederschürze, dass da auch wirklich schon Gruppen, so Mobs unterwegs waren, die dann versuchten, in so Bürgerwehr-Attitüde da diesen Menschen ausfindig zu machen, diesen Leather Apron zu finden. Und wie es scheint, hatte Pizer ja schon irgendwas damit zu tun, also nicht mit den Morden, um Gottes Willen, wahrscheinlich.
Ja.
Aber mit dieser Leather Apron-Geschichte wohl schon.
Es ist nochmal ganz wichtig herauszustellen, was jetzt gerade im East End passiert, nach dem Mord an Annie Chapman. Ich habe auch hier nochmal einen Artikel aus der Lloyd's Weekly Newspaper vom 8. September. Also am Tag des Mordes schreiben sie, je weiter der Tag vorrückte, desto mehr Menschen versammelten sich um den Tatort und die Aufregung wuchs. Leider nahmen sie wegen der Gerüchte über die Person des Leather Apron eine ziemlich unschöne Wendung. Eine Bande junger Raufbolde hetzte gegen die Juden und viele der verruchten und geschwätzigen Frauen stellten sich auf ihre Seite. Diese Situation führte zu mehreren Schlägereien und belastete die Polizei zusätzlich, sodass die Angst vor Ausschreitungen wuchs. Ein Korrespondent beschreibt die Szene gestern Abend. Die Aufregung in der Hanbury Street und in der Umgebung hält an und zusätzliche Polizisten wurden eingesetzt, um den abendlichen Verkehr zu regeln, aber sie wurden durch lärmende Gruppen von Männern und Jugendlichen, die »Nieder mit den Juden« riefen, stark behindert. Immer wieder kam es zu Rangeleien, doch die starken Polizeikräfte vor Ort waren der Situation gewachsen und trennten die Angreifer sofort. Während unser Korrespondent diese Zeilen schrieb, marschierte eine Bande junger Vagabunden die Hanbury Street hinunter und rief, »Ein Jude hat das getan, kein Engländer hat das getan.« Aber die Polizei war schnell zur Stelle und löste jedes Handgemenge schnell und ohne viel Aufhebens auf. Es gab viele Ausschreitungen, aber die Polizei war dem gewachsen, denn es wurden noch mehr Männer in Reserve gehalten, die, wenn eine Schlägerei ausbrach, herbeileilten und schnell für Ordnung sorgten. Als die Nacht vorrückte, nahm die ungeordnete Menge, die offen ihre Antipathie gegen die Juden zum Ausdruck brachte, zu, und man richtete an das Hauptquartier ein Ersuchen um zusätzliche Männer. Diesem Ersuchen wurde sofort entsprochen und es wurden Polizisten entsandt.
Ja, genau, also das beschreibt das nochmal sehr eindrücklich. Was ich auch spannend finde, also das ist ja aus Lloyd's Weekly, also nicht dem Star. Und ich finde, es fällt schon der Unterschied auf, ne, wie da die Arbeit der Polizei erwähnt und bewertet wird. Also auch das nochmal ein ganz wichtiger Hinweis vielleicht. Auch die Zeitungen waren sich da nicht einig und auch da gab es Unterschiede, wie eben die unterschiedlichen Blätter berichteten.
Vor allem, wie krass das aussah, hier noch eine Meldung aus dem Daily News vom 10. September. Die Öffentlichkeit sucht nach einem Monster. Und in den Erzählungen von Leather Apron scheint ein Teil der Öffentlichkeit, der in Whitechapel lebt, es gefunden zu haben. Derartige Erfindungen müssen auf jede erdenkliche Weise bekämpft werden, sonst könnte es nach dem Morden aus Blutgier bald auch Morde aus Panik geben. In der gegenwärtigen Stimmung, in der sich das ganze Viertel befindet, würde eine kleine Berührung ausreichen, um es in Brand zu setzen.
Ist jetzt auch nicht gerade so hilfreich dabei, so eine Stimmung zu vermindern, ne?
Naja, aber zumindest wird die Situation korrekt eingeschätzt.
Richtig, ja.
Da entsteht gerade ein Pulverfass, also ein sehr antisemitisches Pulverfass. Und das muss bekämpft werden. Und wir haben ja gerade schon in dem Artikel aus dem Lloyds gelesen, dass die Polizei scheinbar auf Zack ist und das auch momentan noch sehr klein halten kann. Aber ja, schwierige Situation da.
Sehr.
Wir sehen, die Medienberichterstattung beherrscht die gesamte Klaviatur, von Hetze bis Beschwichtigung. Und die Polizei ist auf der Suche nach John Pizer und diesen finden sie auch. Am 10. September klopfen drei Polizisten an die Tür seiner Unterkunft, in der er sich versteckt hält, und bringen ihn auf die Polizeistation in der nahegelegenen Lehman Street. Auch da kann man sagen, dass die Polizei sehr umsichtig war, denn die haben im Vorfeld diese Polizeistation mit vielen Polizisten und großem Aufgebot bewacht. Denn sie befürchteten, wenn jetzt bekannt wird, dass Leather Apron auf dieser Station gefangen gehalten wird, dass es da auch zur Ausschreitung führen kann. Aber die blieben zum Glück aus. Pizer gab selber an, dass er nicht wusste, dass er als Leather Apron bekannt sei. Und die Polizei durchsuchte natürlich auch seine Wohnung. Die wollten Beweise suchen, Messer, blutverschmierte Kleidung. Und sie fanden auch 5 Messer. Und an diesen auch vermeintliche Blutflecken. Das ist vielleicht ganz interessant. Die haben diesen Messer in einer chemischen Probe ausgesetzt, denn damals konnte man schon feststellen, handelt es sich hier um Blut oder nicht. Man konnte leider nicht sagen, es ist Tierblut oder es ist Menschenblut, aber sie konnten zumindest sagen, an den Messern ist kein Blut, sondern es stellte sich als Rost heraus. Sonst fanden sie in der Wohnung nichts Auffälliges. Und auch hier wieder interessant, nicht nur Polizisten befragten natürlich Nachbarn, Freunde und das Umfeld, sondern auch die Journalisten waren dabei und haben viele Interviews durchgeführt. Eigentlich alle gaben an, dass sie Pizer als sehr umgänglich und liebenswert kannten. Er passt also überhaupt nicht in das Bild, was bisher vorherrschte.
Ja gut, aber auch das ist jetzt ja nicht unbedingt ein Beweis, ne? Also
nein, das ist richtig.
Aber wie gesagt, ich denke, dass er mit den Morden was zu tun hat, ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
Vor allem konnte er zumindest für die Morde an Nichols und Chapman wasserdichte Alibis vorweisen.
Genau.
Konnte die Polizei auch bestätigen. Pizer blieb selber sehr ruhig. Er wurde auch bald entlassen und das Verfahren wurde auch gegen ihn eingestellt.
Und leider, leider führt die Tatsache, dass Pizer von dem Verdacht dieser Taten freigesprochen wurde, nicht dazu, dass das auch für den Rest der jüdischen Bevölkerung galt. Also dieser Antisemitismus, der kocht weiter und wird immer schlimmer im Zuge dieser Morde.
Genau, das ist es. Also der Antisemitismus ist immer noch da und er wächst auch weiter. Aber Leather Apron ist halt kein Thema mehr. Man hat jetzt den Leather Apron gefunden, er ist unschuldig. Und der Name und diese Bezeichnung verschwindet jetzt aus den Medien bis Ende September. Und da wollen wir jetzt drauf gucken, denn das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt in der gesamten Geschichte Jack the Rippers. Denn hier betritt er unsere Bühne.
Und es ist auch ein interessanter Zeitpunkt, denn es ist ja nicht lange, nachdem nun diese Leather Apron-Geschichte vom Tisch war und eben damit keine Auflage mehr zu machen war. Das ist vielleicht nochmal interessant im Hinterkopf zu behalten.
Am 24. September, also etwas über 2 Wochen nach dem Mord an Annie Chapman, wurde irgendwo in London ein Brief aufgegeben. Dieser war adressiert an Sir Charles Warren, Commissioner of Police, Scotland Yard. Und dieser Brief traf auch am folgenden Tag im CID, also im Criminal Investigation Department der Metropolitan Police ein und enthielt folgenden Wortlaut. Lieber Sir, ich möchte mich stellen, ich erleide einen Albtraum, denn ich bin der Mann, der all diese Morde in den letzten 6 Monaten begangen hat. Und mein Name ist, hier wurde der Name geschwärzt durch die Zeichnung eines kleinen Sarges, und ich bin Pferdemetzger und arbeite unter dem Namen, auch hier geschwärzt, Adresse, geschwärzt. Ich habe die Frau gefunden, die ich gesucht habe. Das ist Chapman und ich habe sie geschlachtet, wie ich es bezeichne. Aber wenn jemand kommt, werde ich mich stellen und ich werde nicht alleine zur Polizeiwache gehen. Also, hochachtungsvoll, wieder der geschwärzte Name, haltet die Borough Street frei oder ich könnte einen Ausflug dorthin machen. Dann zeichnet er ein Messer unter diesen Brief und schreibt darunter, das ist das Messer, mit dem ich diese Morde begangen habe. Es ist ein kleiner Griff mit einer großen Langklinge, die auf beiden Seiten scharf ist. Der Brief selber ist jetzt nicht wahnsinnig beeindruckend, aber er ist der Beginn einer wahren Flut von vermeintlichen Bekennerschreiben, die ab diesem Zeitpunkt sowohl die Polizei als auch die Journalisten als auch die News Agencies, also diese Nachrichtenagenturen, überfluten sollten. Und das über Jahre hinweg.
Mhm.
Und auch die Behörden nahmen diesen Brief nicht sonderlich ernst, denn er hielt jetzt keine Informationen, die jetzt nur der Täter hätte wissen können. Aber die Ermittler waren sich durchaus der Gefahr solcher Briefe bewusst, denn sie mussten teilweise auch ihre Ermittlungen danach ausrichten. Und das hieß, dass die Ermittlungen unter Umständen in falsche Richtung gelenkt werden konnten und vor allem, dass wertvolle Zeit vergeudet werden könnte. Richtig spannend wird das jetzt aber eigentlich am Donnerstag, den 27. September. Das Inquest an Annie Chapman ist seit einem Tag beendet und bei der Central News Agency geht ein Brief ein, der an The Boss, Central News Office, London City adressiert war. Dieser Brief, der wurde am 27. September, also am gleichen Tag, auch in London EC aufgegeben. EC ist der Postcode, der steht für Eastern Central und umfasst damit halt auch das East End, also die Stadtteile Whitechapel und Spitalfields. Und im Umschlag befand sich ein beidseitig beschriebenes Blatt, das laut Datum am 25. September in einer recht sauberen Handschrift mit roter Tinte geschrieben wurde. Und der Brief lautet: Lieber Boss, ich höre immer wieder, dass die Polizei mich geschnappt hat, aber sie haben mich noch nicht erwischt. Ich musste lachen, als sie so schlau guckten und davon sprachen, auf der richtigen Spur zu sein. Der Witz mit Leather Apron hat mich wirklich zum Lachen gebracht. Ich hab's auf Huren abgesehen und ich werde nicht aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Der letzte Job war eine großartige Arbeit. Ich ließ der Dame keine Zeit zum Kreischen. Wie können Sie mich da schnappen? Ich liebe meine Arbeit und möchte weitermachen. Ihr werdet bald von mir und meinen lustigen Spielchen hören. Beim letzten Job habe ich etwas von dem wirklich roten Zeug in einer Ingwerbierflasche aufbewahrt, um damit zu schreiben. Aber es ist dick wie Kleister geworden. Ich kann es nicht verwenden. Rote Tinte tut's auch, hoffe ich. Nächstes Mal schneide ich der Dame die Ohren ab und schicke sie zur Polizei. Nur so zum Spaß, würden Sie das nicht auch? Haltet diesen Brief zurück, bis ich ein wenig mehr gearbeitet habe. Dann gebt ihn sofort heraus. Mein Messer ist so schön scharf, dass ich sofort loslegen will, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Viel Glück. Hochachtungsvoll. Jack the Ripper. Nimm's mir nicht übel, dass ich mir diesen Markennamen gegeben habe. PS? Hab's leider nicht geschafft, dies zu verschicken, bevor ich die ganze rote Tinte von meinen Händen hatte. Verflucht sei es. Kein Glück bisher. Jetzt sagen sie, ich sei ein Arzt. Ja, in diesem Brief taucht das erste Mal der Name Jack the Ripper auf.
Genau. Und das ist auch der Grund dafür, dass wir dieses Phantom noch heute unter diesem Namen kennen.
Wollen wir uns mal kurz dieses Pseudonym angucken.
Mhm.
Ich glaube, der Autor oder die Autoren dieses Briefes waren sich der Wahl durchaus bewusst. Jack ist eine umgangssprachliche Form zunächst einmal von John. Ist aber in England, insbesondere durch Folklore oder folkloristische Figuren wie Jack-O-Lantern, Jack Tar, Jack the Giant Killer, Springheels Jack, durchaus bekannt und verbreitet.
Das kann man so ein bisschen vergleichen mit Hans im Deutschen, ne? Also Hans ist so ein Name, genau, der ja auch in vielen Erzählungen, Volksmärchen und so auftritt.
Ja, gutes Beispiel. Wir haben ja auch Hans Dampf in allen Gassen, so wie die Briten Jack of all trades haben. Und der Name Ripper ist ja ein sehr sprechender Name, der gibt ja schon eindeutig die Absicht, das Aufreißen, Aufschlitzen wieder und spielt vielleicht auch ein bisschen auf diese High-Rip-Banden an, die ja auch schon groß durch die Presse und durch die Medien damals gegangen sind. Auffällig ist die Anrede Boss, denn das ist eher ein amerikanischer Ausdruck als ein britischer. Neben dem Namen selber ist auch gerade dieser Boss, der hier gewählt wurde, immer wieder von Bekennerschreiben genutzt worden. Also es ist wie so ein Markenzeichen oder ein Erkennungszeichen auch von diesem Bekennerschreiben geworden, die oft mit Dear Boss begann. Aber dieser erste Brief hier ist auf jeden Fall in die Geschichte eingegangen.
Und zuerst haben die den ja gar nicht weiter ernst genommen, ne?
Genau, der Brief lag 2 Tage in der News Agency, wurde dann an Scotland Yard weitergereicht, auch mit den Worten, den haben wir seit 2 Tagen hier und wir haben den auch für einen Scherz gehalten.
Ja, obwohl das, muss man sagen, es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Täter irgendwas mit diesem Brief zu tun hat.
Heute wissen wir sogar, dass dieser Brief vermutlich von einem freien Journalisten des Star geschrieben wurde, und zwar einem Mann namens Frederick Best, wahrscheinlich auch mit einem Kollegen zusammen. Dieser gab Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Gespräch wieder, dass er das geschrieben hätte und dass er das genutzt hätte, weil Leather Apron einfach kein Thema mehr war und sie brauchten im Grunde eine neue Schreckgestalt, um die Auflagen wieder zu erhöhen.
Genau, und so ein Name wie Jack the Ripper ist natürlich was, das man wunderbar verwenden kann in der Presse, ne? Also auch das spricht ja schon dafür, dass derjenige sich was dabei gedacht hat.
Richtig.
Wir haben ja vorher gesehen, dieses Bekennerschreiben mit diesen kleinen Zeichnungen und so weiter, das ist natürlich lange nicht so gut zu benutzen.
Ja, der Brief wurde am 29., also an Scotland Yard, geliefert. Doch der folgende Tag, der 30. September, sollte dafür sorgen, dass sowohl der Dear Boss-Brief, aber vor allem sein Absender Jack the Ripper fest im kollektiven Gedächtnis verankert werden sollte. Denn an diesem Tag fand das sogenannte Double Event statt. Und das wollen wir uns in der nächsten Folge anschauen.
Zusammen mit den Leben von Elizabeth Stride und Catherine Eddowes. Und wir hoffen, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid und uns auf die Reise folgen möchtet. Und wir entlassen euch in einen schönen Abend, morgen oder Tag, wann auch immer ihr die Folge hört. Passt auf euch auf und auf Wiederhören.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und teilt ihn mit euren Freunden.